fängst es schon an. Da muss man aufpassen, wie man atmet. So, guten Morgen. Ich freue mich sehr, euch zu sehen. Schön, dass ihr da seid. Eine Woche vor Pfingsten sind wir und ich freue mich auf die angekündigte Reihe von Annika, die Reihe zum Gebet. Wem von euch ging das schon mal so, dass er gedacht hat, also irgendwie, ich weiß ja echt, dass wir beten müssen und so, aber irgendwie wünsche ich mir so ein anderes Gebetsleben. Gibt es da jemanden unter euch? Oh, Gott sei Dank. Mir ging es eine ganze Zeit lang, also es ist noch nicht so lange her, wirklich so, dass ich gedacht habe, also irgendwie muss es anders gehen mit dem Gebet. Also das, was da ist, irgendwas ist da nicht so, so wie ich das mir ersehne, so wie ich das vielleicht auch lese im Wort Gottes und ich wünsche mir irgendwie mehr und da muss es doch mehr geben. Und ich habe mein Thema heute genannt, Gebet, Aufschwung des Herzens. Das ist die Überschrift. Aufschwung des Herzens zu Gott. Was steckt so in dieser kurzen Phrase? Da steckt drin, dass Gebet etwas damit zu tun hat, dass wir aktiv werden. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so das Problem manchmal so, dass das vielleicht irgendwie gar nicht so richtig funktioniert. Ich glaube, Gebet ist essentiell. Ich glaube, Gebet ist die Mitte von allem. Das ist das, wo Gott mich irgendwie auch in den letzten Monaten total herausgefordert hat, wo er mich irgendwie draufgestoßen hat, wo er gesagt hat, wo ich irgendwie erkannt habe, wenn ich kein Gebetsleben habe, also kein gesundes Gebetsleben, dann bin ich trocken, dann fühle ich mich, also gar nicht so, ich fühle mich schlapp, aber ich habe so das Gefühl, irgendwie irgendwas fehlt, ich fühle mich kraftlos, ich bete für Menschen und irgendwie passiert nichts. Und ich glaube, immer mehr denke ich, dass Gebet das Zentrum dessen ist, was wir brauchen. Das Zentrum der Sonne, um in diesem Bild zu bleiben. Wenn wir strahlen möchten, wenn wir warme Strahlen haben möchten, wenn wir Licht möchten, dann brauchen wir eine Quelle. Dann brauchen wir eine Quelle und diese Quelle ist Gebet. Im übertragenen Sinne. Ich habe meine Predigt zweigeteilt. Im ersten Teil, der so ein bisschen kürzer ist, möchte ich darauf eingehen nochmal, warum sollen wir beten, was steckt dahinter? Und im zweiten Teil möchte ich mal darauf eingehen, was ich lange Zeit gesucht habe, was mir aber irgendwie keiner beigebracht habe, nämlich praktische Tipps, wie kann ich denn überhaupt beten, länger als 10 Minuten? Denn 10 Minuten sind eine ganz lange Zeit. Wenn Schüler 10 Minuten Referat halten sollen, ist das eine Katastrophe schon, weil das sehr lang ist. Und ich habe mich ertappt, wenn ich bete, 10 Minuten, also 5 Minuten danken, 5 Minuten bitten, dann bin ich mit allem durch. Ich habe alle Menschen gebetet, ich habe für alles gebetet, was ich so denke. Dann nehme ich mir noch 10 Minuten, um auf Gott zu hören. Manchmal habe ich das Gefühl, ich höre was, manchmal habe ich das Gefühl, ich höre nichts. Und dann sind 20 Minuten rum und ich denke so, das war es jetzt eigentlich so. Und irgendwie fehlte mir, also das war so mein Gebet, so, ne? Schön strukturiert, man fängt ja mit dem Danken an, man bittet nicht sofort, ist unhöflich, das haben wir Deutschen auch gelernt und irgendwie erkennt man das auch aus dem Unser Vater, was ja auch Thema ist jetzt so in der nächsten Zeit bei uns. Aber dann irgendwie war das nicht so das, was ich wirklich gesucht habe. Und das ist der zweite Teil meiner Predigt, dass ich wirklich 7 Tipps mal geben möchte, die mir unheimlich geholfen haben. Und das ist einfach nur ein Angebot. Wenn jemand von euch so ähnlich fühlt wie ich und denkt so, Mann, ich wünsche mir eigentlich echt ein anderes Gebetsleben, dann ist das vielleicht eine Hilfe für euch. Schaut einfach mal. So, dann fangen wir mal an mit dem ersten Teil. Also warum sollen wir überhaupt beten? So, ich würde gern weiterklicken, Andreas, aber es funktioniert nicht. Also musst du die Arbeit machen. Ja, ist an. So. Okay, ich mache mal alles an, dann muss ich hier, muss ich mich nicht konzentrieren. So, der erste Punkt ist, beten heißt, in der Nähe Gottes zu sein. Ich glaube, das ist nichts Neues. Also ich glaube, das ist etwas, was wir alle irgendwie so wissen. Aber ich denke, was man sich immer wieder bewusst machen muss, ist, dass eben Gott die Quelle allen Lebens ist. Gott ist die Quelle der Kraft. Gott ist die Quelle der Salbung. Wir waren ja als Leitungsteam jetzt unterwegs in Wuppertal und da saßen wir abends so mal im Restaurant und irgendwie, ich glaube, Matthias fing an und sagte so, oh Mann, also so ein bisschen mehr Vollmacht würde ich mir schon wünschen. Und da waren wir irgendwie uns alle einig, ja, wir würden gerne mehr Kraft haben, mehr Power haben. Wir würden gerne, also ganz ehrlich, ich würde gerne Menschen die Hände auflegen und möchte sehen, dass sie gesund werden. So, weil, also nicht, weil ich jetzt irgendwie das so cool finde oder so, sondern weil es die Wahrheit der Bibel ist. Ne? Und weil Jesus sagt, ihr werdet das tun und es wird geschehen. Und da haben wir so drüber geredet und wir haben gesagt, wir wünschen uns mehr Kraft. Und in dem Moment habe ich gedacht, ja, also wenn ich mehr Kraft will, dann muss ich an dieser Quelle sein. Das ist zumindest das Erste. Die Quelle der Kraft ist Gott. Und das Interessante ist ja, dass in der Bibel steht, Gott ist mächtig in den Schwachen. Das heißt, ich muss mich ja nicht pushen und Kraft erzeugen. Das ist ja das Tolle daran. Aber wenn diese Kraft fehlt, dann bin ich vielleicht irgendwie nicht so richtig an der Kraftquelle. Vielleicht muss ich mal ein bisschen besser angedockt sein an diese Kraftquelle. Und bei Gott zu sein bedeutet, an dem Ort zu sein, der Veränderung bringt. Das steht in 2. Korinther 3, Vers 18, einer meiner Lieblingsverse. Ich möchte sie euch mal vorlesen. Da steht, wir aber, die wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich von dem Geist des Herrn. In der Anschauung Gottes, in dem Sein bei Gott, werden wir verwandelt. Wie cool ist das? Habt ihr euch auch schon mal gewünscht, weniger dominant zu sein, vielleicht als dominanter Mensch, weniger jähzornig zu sein? Ich verrate dir einen guten Platz am Herzen Gottes. Am Herzen Gottes, im Gebet mit ihm, wenn wir ihm unser Herz hinhalten. Die Bibel sagt, wir schauen ihn an und im Anschauen seiner Herrlichkeit werden wir verändert. Also etwas Einfacheres kann man sich ja im Grunde gar nicht vorstellen. Ne? Also es ist nicht so, ich muss hier wieder und da was tun und so, sondern im Anschauen seiner Herrlichkeit erlebe ich Veränderung. Ein nächster Punkt, beten oder bei Gott zu sein, ist unsere höchste Berufung. Es gibt nichts, wozu wir mehr bestimmt sind, als in der Nähe Gottes zu sein. Petrus drückt das so aus, in 1. Petrus 2, Vers 9 lesen wir, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums. Das kommt in der Bibel schon am Anfang. Also als Gott mit dem Volk Israel unterwegs ist, sagt er immer wieder, ich möchte euch zu einem Volk machen aus Priestern. Ihr sollt meine Priester sein. Und was ist die Aufgabe von Priestern? Die Aufgabe von Priestern ist, vor Gott zu stehen, ihm Opfer zu bringen, mit ihm zu sein, im Allerheiligsten zu sein, mit Gott zusammen zu sein, Vermittler sein zwischen Mensch und Gott, das ist die Aufgabe von Priestern, das ist deine Aufgabe. Deine höchste Berufung ist es, bei Gott zu sein, mit Gott zu sein. Das ist das, was uns zu allererst wichtig sein sollte. Und da musste ich an die Predigt von Fred denken. First things first. Die ersten Dinge zuerst. Es gibt total viele Dinge, die wichtig sind. Amen. Also wirklich. Und ich zitiere nochmal, Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Ohne dass wir an dieser Quelle Gottes sind, ohne dass wir da Zeit verbringen, ohne dass wir effektiv bei Gott sind, wird sich nichts ändern. Wird alles menschlich bleiben, wird alles kraftlos bleiben. Denn das ist unsere Berufung. Das ist unsere ganz persönliche erste Berufung, die wir haben. Der dritte Punkt, es ist eine persönliche Verantwortung. Das ist herausfordernd. Wisst ihr, welche Bibelstellen ich liebe in der Bibel? Wenn irgendjemandem die Hände aufgelegt werden und da kommt einfach was und man hat's. Das ist cool. Und das gibt's auch. Also glaube ich. Aber bei Gebet gibt's das nicht. Ich glaube nicht, dass du zu irgendjemandem gehen kannst, der wunderbar gesalbt ist und ein Riesenbeter ist und der legt dir die Hände auf und dann hast du den Geist des Gebets. Funktioniert nicht. Also glaube ich nicht. Habe ich noch nicht erlebt. Ich glaube, dass Beten wirklich eine ganz tiefe Verantwortung für jeden von uns ist. Jesus erzählt ein Gleichnis kurz bevor er stirbt, also bevor er gefangen genommen wird, in Matthäus 25. Da erzählt er ein Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Wer kennt das? Wer kennt das Gleichnis von den 10 Jungfrauen? Ein paar. Okay, ich erzähle es dann mal ganz kurz. Er sagt, wenn am Ende Gott wiederkommen wird, wenn Jesus wieder auf die Erde kommen wird, dann wird das so sein, dass er zu seiner Braut kommt. Und die Braut stellt er da mit 10 Jungfrauen. Er sagt, es wird 5 geben, die haben so ein Gefäß mit Öl und 5, die haben auch ein Gefäß, aber da ist kein Öl drin. Und als dann der Bräutigam kommt, sagen die ohne Öl, also dann zünden die mit dem Öl ihre Lampen an und gehen dem Bräutigam entgegen und die ohne Öl sagen, ah, wir haben kein Öl, gebt uns von eurem Öl. Und was sagen die? Nee, das geht nicht. Das ist unser Öl, das können wir euch nicht geben. Und Öl ist beispielsweise auch in der Bibel häufig, steht das für den Heiligen Geist, für die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Es ist ein Bild dafür, wie nah wir an Gott dran sind, wie intensiv unsere Beziehung zu ihm ist, wie wir ihn lieben, wie diese Beziehung ist. Und deshalb, der dritte Punkt ist für mich ganz wichtig gewesen. Es ist meine persönliche Verantwortung und ich möchte dieser Verantwortung gerecht werden. Und der letzte Punkt, das ist auch etwas, was mir lange Zeit überhaupt nicht bewusst war, gar nicht. Als die Jünger beobachten Jesus, wie er betet. Und dann steht in Lukas 11, Vers 1, Jesus war wieder am Beten. Und dann kommt er wieder und dann sagen die Jünger, Herr, lehre uns beten. Und beten ist, glaube ich, etwas, was man wirklich lernen kann und auch lernen muss. Das ist nichts, was von selbst irgendwie sich ereignet, wie die Evolutionstheorie. Also es ereignet sich nicht, wenn wir das nicht üben und lernen. Und wisst ihr, wenn wir jetzt, sagen wir mal, jemand von euch möchte Italienisch lernen, ja? So, dann sagt er sich, gut, ich sehe ja ein, ich muss das lernen, ich habe eine Idee. Ich gehe einfach jede Woche in ein italienisches Restaurant, esse da gut, lass mich von Italienern bedienen und gehe raus und ich glaube, so in einem Jahr kann ich Italienisch. Ist ungefähr vergleichbar mit dem, wenn ich sage, also ich gehe jede Woche in die Gemeinde und irgendwann klappt das schon so mit meinem geistlichen Leben und mit meinem Gebet. Ich glaube nicht. Ich glaube, Gebet ist etwas, was man wirklich lernen kann und wo man eine tiefere Beziehung zu Jesus erreichen kann und wo wir uns, weil es unsere größte Berufung ist, wirklich Mühe geben ist jetzt so komisch, es hört sich so gesetzlich an. Das ist also, alles, was ich hier sage, ist jetzt nicht so nach dem Motto, wenn du dir mehr Mühe gibst, liebt Gott dich mehr. Nein. Also das hat nichts mit diesem gesetzlichen Denken zu tun, dass ich dann besser bin oder so. Okay, das muss ich nochmal vorweg sagen, nicht, dass das irgendwie in den falschen Hals kommt. Also, das hat nichts damit zu tun, wie Gott dich liebt. Also Gott liebt dich nicht mehr, wenn du 3 Stunden betest oder nur 10 Minuten am Tag. Never. Das steht so in der Bibel. Er sagt, nichts kann dich von meiner Liebe trennen. Ich liebe dich. Okay? Es macht auch nichts an deinem Wert Und du verdienst dir auch keine Seligkeit damit. So, das einmal bis erstmal vorweg. Also das ist nicht so gemeint. Aber es macht etwas mit uns. Es macht uns zu reifen Menschen. Und es macht unser Herz zu einem liebenden, reifen Herz. Deshalb Aufschwung des Herzens zu Gott. Denn unser Herz ist von Natur aus, wenn wir mal ein bisschen so unser Herz analysieren würden, und ich meine jetzt mit Herz nicht die Pumpe, sondern unser Sein, das ist ja in der Regel betäubt Gott gegenüber. Also man läuft ja so durch seinen Tag und man nimmt Gott nicht wahr. Also wir im Westen sind da ja sowieso so erzogen, dass wir ganz wenig wahrnehmen von Gott. Also wir machen unseren Trott, wir laufen, wir tun, wir machen und wir sind wie betäubt. Und da braucht's einen Schnitt, da braucht's eine Aktion, dass wir sagen, nee, nicht mehr, will ich nicht. Ich breche da raus, ich gehe einen Schritt zurück, ich will mir jetzt Zeit nehmen, um mit Gott in Verbindung zu treten. So, und damit kommen wir zum zweiten Teil, wie kann das praktisch aussehen? Ich habe sieben praktische Tipps, wie wir das wirklich lernen können, wie mir das geholfen hat. Wenn ihr sagt, nee, ist nichts für mich, alles klar, kein Problem. Aber ich möchte euch so ein bisschen einfach das zeigen, was mir unheimlich geholfen hat, beten zu lernen. Und mittlerweile ist es bei mir eher so, wenn dann die Stunde rum ist, denke ich so, oh Mist, ich muss zur Schule oder ich muss noch Sachen machen, weil es einfach die schönste Zeit des Tages geworden ist, wirklich. Also es ist die kraftvollste Zeit, es ist die beste Zeit des Tages, das war so der erste Titel, Heilige Pflicht oder schönste Zeit des Tages. Und es ist wirklich so, ich glaube, diese Zeit mit Gott, die kann zur schönsten Zeit deines Tages werden. Und ich wünsche mir für heute, für diese Predigt, dass in dir diese Sehnsucht wächst, dass in dir diese Sehnsucht wächst, dass es da mehr gibt, dass es da eine Zeit gibt mit Gott, mit einem Vater, die so viel, viel, viel besser ist als dieses betäubte Leben, das wir sonst leben. Und um diese Sehnsucht bete ich. Und das erste habe ich genannt, in seine Gegenwart kommen. Der Hebräerbrief sagt in Hebräer 4, Vers 16, so lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Wahrscheinlich Paulus sagt hier, lasst uns hinzutreten. Und wisst ihr, wenn wir nochmal in dem Bild bleiben, dass wir so betäubt häufig durch die Gegend laufen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich mich hinknie und beten will, dann kommen alle Gedanken. Alle Gedanken des Tages. Also dann plötzlich denke ich an keine Ahnung, Oma Gerta, die ich schon seit 10 Jahren nicht mehr angerufen habe. Nee, die habe ich gar nicht mehr, aber da muss ich die unbedingt anrufen. Man hat das Gefühl, ich muss das jetzt machen. Wenn ich das jetzt nicht mache, dann passiert irgendwie was. Oder es kommen Gedanken, die mir sagen, oh, du bist noch nicht vorbereitet für deinen Job, du musst das jetzt noch machen, das geht nicht anders. Oder irgendwelche Sachen. Also es ist total schwer für mich, mich zum Gebet zurückzuziehen und einfach mich auf Gott zu konzentrieren. Aber die gute Nachricht ist, dass es geht. Es braucht vielleicht Zeit. Und das ist auch das, was ich euch echt empfehlen möchte. Sucht euch einen Ort und eine Zeit. Denn auch das ereignet sich nicht empor. Das Leben wird sich nie so gestalten, dass du plötzlich denkst, wow, ich habe jetzt 3 Stunden Zeit, könnte ja mal beten. Das passiert nicht. Never. Ich dachte immer, das passiert, wenn man Rentner ist, aber ich habe gesehen, die Wirklichkeit zeigt nie. Nein. Das Leben wird nie so sein, dass du an den Punkt kommst und denkst, naja, jetzt habe ich aber echt Zeit fürs Beten. Ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass wir da hinkommen werden. Ich glaube, dass wir ganz bewusst immer uns Zeit nehmen müssen. Und der Satan, der ist da ganz interessiert dran, uns da alle möglichen Lügen zu erzählen. Also eine Lüge, der ich sehr lange geglaubt habe, war, nun, Louis, du bist jetzt Mutter von 3 Kindern, du hast einen Haushalt, du gehst zur Arbeit, bist ja auch noch Ehefrau und hast auch noch Freunde. Also das ist einfach eine Zeit, wo man nicht so viel Zeit zum Beten hat. Wirklich. Ich habe dann gedacht, naja, die Kinder sind noch klein, die Kinder sind sowieso immer da. Also egal, was man tut, es ist immer ein Kind da. Egal, wie früh du aufstehst, eins steht mit auf. Und ich habe immer gedacht, okay, das ist einfach so. Bis ich dann, ich weiß gar nicht, ob ich es gelesen habe oder gehört habe, von einer Frau gehört habe, vielleicht war es die Frau von Spurgeon oder so, ich weiß es nicht, von irgendeinem ganz berühmten Prediger, die hatte irgendwie 8 oder 10 Kinder, also da bin ich mit meinen 3 noch irgendwie unter dem Durchschnitt. Und diese Frau hat sich jeden Tag 1 Stunde Zeit genommen, hat sich in ihren Schaukelstuhl gesetzt und hat gesagt, jetzt bete ich und kein Kind stört mich. Und dann habe ich gedacht, also wenn die das schafft mit 10 Kindern, dann muss ich das auch schaffen, das geht nicht. Und wisst ihr, ich habe das dann auch wirklich angefangen. Ich habe gesagt, okay, ihr dürft jetzt nicht hier rein. Ich möchte jetzt beten. Ich habe es denen erklärt, meinen Kindern. So, das erste Mal, alle 5 Minuten. Dok, 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 Mama, Mama, Mama. Okay, beim zweiten Mal ähnlich. Beim dritten Mal wurde es weniger. Beim vierten Mal wurde es wieder weniger. Und mittlerweile ist es so, ah ja, Mama geht beten. Okay, kein Problem, wir spielen Lego Friends. Wir machen irgendwie was, ist okay. Wisst ihr, manchmal glauben wir Dingen, die überhaupt gar nicht wahr sind. Und mittlerweile, oder ich habe dann auch gemerkt, dass es mir total wichtig ist, dass meine Kinder sehen, dass Gott, dass die Zeit mit Gott mir wichtig ist. Und das müssen sie sehen, denn wie sollen sie dahin kommen, dass sie selber begreifen, hey, da muss was dran sein, da ist was Schönes, wenn sie uns nicht sehen. Wenn sie nicht sehen, wie wir uns Zeit nehmen, wie wir uns zurückziehen, wie wir Zeit mit Gott nehmen und wie wir es genießen und wie wir froh sind dabei und wie wir freudestrahlend da rauskommen. Hoffentlich, ja, immer, auf jeden Fall. Also, das ist das Erste. Und in Gottes Gegenwart treten, auch da, ich möchte euch ermutigen, nehmt euch Zeit. Also ich sag auch meinen Gedanken im Namen Jesu, schweigt jetzt. Also diese ganzen Schulgedanken, die ich habe immer Gedanken an die Schule, ganz, ganz furchtbar. Und dann im Namen Jesu, schweigt. Und es funktioniert, es geht. Luther, glaube ich, hat das mal gesagt über die Gedanken. Gedanken sind wie Vögel. Du kannst nicht verhindern, dass sie um deinen Kopf kreisen, aber du kannst verhindern, dass sie ein Nest bauen auf deinem Kopf. Und das können wir. Wir sind nicht Opfer unserer Gedanken, unserer Gefühle. Wir sind nicht Opfer dessen, was uns so bewegt, sondern wir haben die Kraft, das auch dem zu widerstehen. Und das dauert so seine Zeit. Manchmal brauche ich das die längste Zeit für mich. Gut, zweiter Punkt, damit wir vorankommen. Als wiedergeborene Menschen, wenn du wiedergeboren bist, dann hast du etwas ganz Wunderbares, nämlich der Heilige Geist wohnt in dir. Und das ist so etwas Grandioses. Und das ist auch etwas, was dir beim Gebet wunderbar helfen kann oder hilft. So, nicht nur kann, sondern hilft. Und zwar gibt es da so ein, das habe ich mal gehört, ein sogenanntes Trust-Modell. Das fand ich so hilfreich, also auch wieder, muss man nicht übernehmen, kann man anders machen. Aber mir hat es total geholfen. Und zwar dieses einfach mit dem Heiligen Geist in Kontakt zu treten. Jesus hat gesagt, ich gehe. In Johannes 16 sagt er, ich gehe und ich sende euch den Heiligen Geist. Und zuerst einmal, wisst ihr, als ich das erste Mal gebetet habe, das erste ist thank you, danke. Danke, Heiliger Geist, dass du in mir wohnst. Ich war so überwältigt von diesem Gedanken. Ich wusste das, seit ich 12 bin. Aber als ich mir das bewusst gemacht habe, dass der Geist Gottes, der Geist, der am Anfang aller Dinge über dem Wasser schwebte, nicht irgendjemand, das ist die höchste Instanz, die wir uns vorstellen können, die nimmt Wohnung in mir. Was ist das denn? Wisst ihr, ich glaube, manchmal wissen wir Dinge und die sind so überwältigend und sie haben uns noch nie überwältigt. Wir denken so, ja, ist halt so, ich habe mich bekehrt, jetzt wohnt der Heilige Geist in uns. Wow, was? Das ist ein so großes Wunder. Es gibt nichts Größeres. Und ich danke dem Heiligen Geist dafür. Danke, dass du es aushältst in mir. Danke. Das ist das größte Wunder sowieso. Und das zweite ist reign in me, das heißt regiere in mir. Regiere meine Gedanken, regiere mein Herz, regiere meine Gefühle, die mich so oft irreführen. Meine Gefühle, die spielen mir oft so Streiche, dass ich einfach in eine Richtung gehe, die nicht gut ist. Das dritte ist use me, gebrauche mich. Wisst ihr, wir sind ja in so unterschiedlichen Rollen, wir alle. Ne? Also Beispiel, ich bin Mutter, ich bin Ehefrau, ich bin Tochter, ich bin immer noch Tochter, meine Mutter wohnt bei uns. Das heißt, und ich bitte den Heiligen Geist, gebrauche mich, als dass ich eine gute Mutter sein kann, dass ich eine gute Lehrerin sein kann, dass ich eine gute Leiterin sein kann, dass ich eine gute Freundin sein kann. Gebrauche mich, dass Ströme lebendigen Wassers fließen von mir. Das ist das, was eigentlich sein sollte. Von uns sollen Ströme lebendigen Wassers fließen. Und das nächste, strengthen me, stärke mich. Da sind wir wieder bei der Kraft, die wir uns so ersehnen. Aber von Jesus steht in der Bibel, er ging in der Kraft des Heiligen Geistes. Das heißt, der Heilige Geist ist unsere Kraft, ist unsere Kraftquelle. Und wir dürfen ihn bitten, dass er es zur Vollendung bringt, was er an Kraft in uns hat. Stärke mich für den Tag, stärke mich für meinen Job, der vielleicht gerade gar nicht geht. Gib mir Kraft dafür, gib mir Kraft da, wo ich stehe. Und das letzte, teach me, lehre mich. Jesus sagt, er wird euch in alle Wahrheit lehren. Wenn du Fragen hast, der Heilige Geist hat eine Antwort. Wenn du nicht weiter weißt, er weiß da, er weiß weiter. Wenn du nicht weißt, wie die Wahrheit ist, wir leben ja auch in so einer Gesellschaft, die sagt, Wahrheit, was ist das, gibt's nicht. Ja, und selber kommt man irgendwie auch so dahin, naja, ob das alles so stimmt und denkt, ja, es ist irgendwie alles nicht so einfach. Der Heilige Geist wird dich in die Wahrheit leiten. Das ist sein Job und das macht er gerne und das macht er gut. Okay, weiter, sonst schaffen wir es heute nicht. Der dritte Tipp, ich habe das mal genannt, der Körper betet. Das ist jetzt vielleicht so ein bisschen missverständlich, aber ganz kurz, was ich damit sagen möchte. Der Körper spielt unser Körper spielt in der Bibel eine ganz große Rolle. Und gerade in der Verknüpfung mit dem Heiligen Geist sagt Paulus in Korinther, ich habe euch das da aufgeschrieben, der Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Er sagt nicht, euer Geist ist verbunden im Geist mit dem Geist Gottes, sondern er argumentiert nämlich an drei Stellen. Also einmal sagt er, Leute, einmal geht es um das Thema sexuelle Unmoral. Ne? Er sagt, Leute, es ist nicht egal, was ihr mit eurem Körper macht. Das ist überhaupt nicht egal, weil es der Tempel des Heiligen Geistes ist. Und das, was du mit deinem Körper machst, hat Auswirkungen auf deinen Geist. Das wird nicht, du kannst das nicht vermeiden. Und dann sagt er, weil euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist. Und dann an anderer Stelle im 2. Korinther 6 argumentiert er, da geht es um Götzendienst. Und da sagt er wieder, Leute, euer Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Was will ich damit sagen? Ich glaube, dass unser Körper eine große Rolle spielt. Deswegen steht in der Bibel immer, steht auf, hebt eure Hände, kniet nieder, fallt nieder. Warum steht das da? Bin ich heiliger, wenn ich knie? Nein. Hatte ich vorher schon gesagt. Darum geht's nicht. Aber ich glaube, unsere Körperhaltung sagt unserem Geist eine Menge. Und deshalb steht in der Bibel wahrscheinlich auch nicht, fläzt euch in den Sessel und sucht mich. Damals gab es auch schon Stühle. Weil der Körper dann signalisiert, du hast jetzt gerade Pause, kannst jetzt schlafen. Ist ja auch okay, also ist völlig okay. Aber ich merke, wie mir das hilft, wie mir meine Körperhaltung hilft, ins Gebet zu kommen. Und mittlerweile knie ich am liebsten, weil das wirklich die Haltung ist, wo mein Körper meinem Geist ziemlich deutlich sagt, also es geht jetzt nicht um Schule, es geht jetzt nicht um irgendetwas, sondern es geht jetzt darum, dass du vor dem höchsten Gott stehst. Das hat was miteinander zu tun. Nochmal, es ist nichts, was uns seliger macht, in keiner Weise. Es macht uns nicht heiliger. Es hilft uns, glaube ich, ganz extrem. Es hilft uns, dass unser Herz sich Gott entgegen bewegt. Und deshalb probiert's aus. Mir hilft es unheimlich. Der vierte Punkt ist Sprachengebet.
Das ist auch so etwas, worüber man wahrscheinlich eine eigene Predigt halten kann, aber ich möchte es trotzdem hier einmal anführen. Paulus sagt in Korinther, da spricht er ganz viel darüber, 1. Korinther 14, das ganze Kapitel geht darüber und dreht sich drum. Und da sagt er unter anderem, denn wer in Sprachen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Denn niemand versteht es, sondern er redet Geheimnisse im Geist. Also an sich finde ich das schon total cool. Was ist das? Also auch wieder, was für ein Wunder. Also was ermöglicht Gott uns hier? Und ich glaube, dass wir diese Geistesgabe total unterschätzen als Christen. Also ich glaube, in weiten Teilen unterschätzen wir, was da an Macht und an Power drin steckt. Und dann weiter schreibt er auch, wer in einer Sprache redet, er baut sich selbst. Leute, wenn ihr schlecht drauf seid, betet in Sprachen. Wenn ihr das nicht könnt, bittet Gott. Also ich habe Gott lange darum gebeten. Also bei mir war es nicht so einfach. Ich bin in einer Pfingstgemeinde groß geworden, da musste jeder in Sprachen beten. Und alles, was man muss, macht man nicht so gerne. Ne? Kennt ihr vielleicht. Als Jugendlicher, da wehrt man sich irgendwie gegen, sagt, nee, also sehe ich so nicht, mache ich nicht. Und dann hat es bei mir auch, da habe ich gesagt, nee, also ich bete für mich und wenn es passiert, dann passiert und wenn es nicht passiert, dann ist eben nicht Gottes Wille. Dementsprechend lange hat es auch gedauert. War so ein bisschen eine arrogante Haltung da. Aber als ich das dann bekommen habe, es war so ein Segen und es ist bis jetzt so ein Segen. Es ist so eine Erbauung. Ich möchte euch ermutigen, macht das. Macht das. Paulus sagt das. Er fordert uns auf dazu. Und er sagt, ich danke meinem Gott, dass ich mehr in Sprachen rede als ihr alle. Also er sagt das von sich. In dem Kapitel geht es dann auch darum, dass er sagt, okay, in Gemeinde müsst ihr so ein bisschen, also wenn jemand da so ganz laut in Sprachen betet, sollte jemand dabei sein, der das übersetzt. Aber wenn er für sich in Sprachen betet und für Gott, sagt er, ist völlig okay. Macht das. Und ermutigt euch selber. Also, und das ist doch so eine coole Sache, sonst braucht man immer jemanden, der einen ermutigt. Man braucht immer jemanden von außen. Ermutige mich mal, sag mal, dass ich schön aussehe heute, Schatz. Ich kann nicht aus dem Haus gehen. Aber das passiert einfach, da kann ich mich selber ermutigen. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, macht das, nutzt das. Das ist eine Kraftquelle. Unterschätzt das nicht. Das fünfte habe ich das Jesusgebet genannt. Da musste ich an die Predigt von Matthias denken. Matthias hat vor gar nicht allzu langer Zeit mal über die Kraft des Namens Jesus gepredigt. Und da möchte ich euch auch ermutigen. Es gibt so eine tolle Bibelstelle im Hohelied. Wer von euch hat das Hohelied schon mal durchgelesen? Ah, sehr gut. Also beim Hohelied weiß man ja nie so, wie man es nehmen soll. Ne? Das ist ja eher so ein, als ich das so als Kind gelesen habe, dachte ich so, oh my goodness, was ist das denn? Erotikbuch in der Bibel. Ja, wow, das war irgendwie ganz spannend für mich. Als Teenager war das super spannend. Aber, also ich meine, die Bibelausleger und so sind sich wirklich einig, dass das ein Bild ist für Gott, für Jesus und seine Braut. Und da gibt es so einen tollen Vers im Hohelied 1, Vers 3, da steht, dein Name ist wie ausgegossenes Salböl. Das heißt, allein das Nennen des Namens Jesu bringt etwas wie ausgegossenes Salböl. Und ich erlebe das und wir erleben das alle, glaube ich, dass so viel Power im Namen Jesu steckt. Und wenn du irgendwo nicht weiterkommst, sprich den Namen Jesu aus darüber. Wirklich, also fang an, das zu proklamieren. Ich glaube, dass das die größte Macht ist, die wir haben. Im Namen Jesu ist die Kraft zu retten. Im Namen Jesu ist die Kraft zu heilen. Im Namen Jesu ist die Kraft, Veränderung zu erwirken. Nutz das. Nutz das für deine Probleme, sprich den Namen Jesu aus, nutz das im Gebet. Der sechste Punkt, das Wort beten, das ist eine ganz tolle Sache. Und das erste Mal habe ich das so richtig wahrgenommen bei der Predigt von Thomas. Ha, bist gerade gekommen, vielen Dank. Da hat er über die Paulusgebete gesprochen, erinnert ihr euch? Schon ziemlich lange her. Epheser, Kolosser, da stehen Gebete von Paulus drin. Und als ich das gehört habe, als du das gepredigt hast, habe ich mir die tatsächlich abgeschrieben und die hängen jetzt in meiner Gebetsecke, hängen die an der Wand. Und immer wieder bete ich diese Gebete und je häufiger ich sie bete, denke ich, boah, was steckt da drin? Was steckt da an Weisheit drin? Ich könnte niemals so beten irgendwie, also ich bin irgendwie, weiß ich nicht, unglaublich. Und es bewirkt etwas, es bewirkt etwas in mir. Und das Wort beten, das ist etwas, was die Juden schon seit immer machen. Also das ist etwas, was sie kultivieren, wo sie sagen, hey, das ist etwas, womit wir Gott näher kommen. Und der Schweizer Theologe Balthasar sagte einmal, meistens wird das Feuer der Leidenschaft genährt durch das Holz der Erkenntnis. Nochmal, meistens wird das Feuer der Leidenschaft genährt durch das Holz der Erkenntnis. Und so ist es mit dem Wort Gottes. Wenn wir leidenschaftliche Menschen sein wollen, die Gott lieben von ganzem Herzen mit allem, was sie sind und haben, dann brauchen wir das Wort Gottes als Zunder, als Holz, als Brennholz. Und deshalb ist das so was Tolles, das zu beten. Ihr könnt es einfach mal ausprobieren, zum Beispiel an dem Psalm 27, Vers 1. Da steht, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist die Kraft meines Lebens. Vor wem sollte mir grauen? Wisst ihr, wenn wir damit übereinstimmen, wenn wir das wirklich verstehen für unser Leben und wenn wir das von Herzen beten können, du Gott, bist mein Licht. Du Gott bist mein Heil. Ja, vor wem sollte ich mich dann fürchten? Das singen wir ja so oft, ne? Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Aber dann kommt das nächste Problem und wir sind wieder völlig down, weil irgendwie gibt es doch Dinge, die gegen uns sein können, haben wir dann den Eindruck, ne? Und dann möchte ich euch ermutigen, betet das. Herr, du bist mein Licht und ich danke dir dafür. Und ich bitte dich, dass du das so einpropfst in mein Hirn, dass bei der nächsten Problemstellung, der ich begegne, das automatisch kommt. Herr, du bist mein Licht und mein Heil. Du bist der, der mich voranbringt. Das ist eine wunderbare Sache zu beten. Und der letzte Punkt, für das eigene Herz beten. Das ist auch so schön. Das steht, da möchte ich auch einmal etwas vorlesen aus dem Hohelied 1, Vers 1. Er küsse mich mit den Küssen seines Mundes, denn deine Liebkosungen sind besser als Wein. Ich glaube, manchmal trauen wir uns gar nicht, Gott zu bitten, dass er uns wirklich berührt und dass er uns nahe ist und dass er uns so überschüttet mit seiner Liebe, weil wir denken, oh, wir haben das irgendwie gar nicht verdient und eigentlich stehe ich auch nicht auf sowas, weiß ich nicht, ist irgendwie komisch. Ich bin eher so der taffe Typ und der sachliche, also das ist jetzt nicht sowas für mich. Aber ich möchte euch ermutigen, denn wenn Gott uns berührt, dann verändert sich alles. Wenn Gott uns berührt, dann wird unser Herz weich. Und das ist die beste Zeit des Tages, wo wir Gott unser Herz hinhalten können und sagen, Herr, berühre es. Berühre dieses Herz. Lass die Früchte des Geistes darin wachsen. Das ist übrigens Galater 5, Vers 22. Lass Liebe und Freude und Frieden wachsen. Freundlichkeit, Geduld, Güte, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das ist auch eine Frucht des Heiligen Geistes, die wir manchmal, weil es die letzte ist, vielleicht so hinten überfallen lassen. Genau, so, das war's. Ganz praktische Tipps. 7 praktische Tipps für euch, die mein Gebetsleben total verändert haben und die mir immer wieder helfen und mir Kraft geben. Und ich möchte wirklich von ganzem Herzen, ich möchte jemand sein, dem man Jesus ansieht. Und ich glaube, das möchtet ihr auch. Dass man einen Raum betritt und plötzlich alle denken so, huch, was denn hier passiert? Das wäre cool, oder? Dass die Sonne aufgeht, wenn wir kommen. Das ist cool, oder? Und nicht Streit und, was ich dir schon immer sagen wollte. hat irgendwie nichts mit Früchten des Geistes zu tun. Da ist unser Herz irgendwie nicht so richtig weich. Ich wünsche mir das. Und ich möchte schließen mit einem Zitat von einer Nonne aus dem 16. Jahrhundert. Die hieß Teresa von Avila. Und Teresa von Avila, die hat sehr gekämpft darum, Gott zu finden. Das war sehr schwierig für sie. Aber dann hat sie ihn gefunden und dann ist sie auch gleich Nonne geworden, hat gesagt, ganz oder gar nicht, ne? Also nur noch Gott. Das möchte ich jetzt nicht hier proklamieren oder so, aber sie hat gesagt, und das hat mich tief berührt, hätte ich damals erkannt, was ich heute weiß, dass in meiner Seele ein so großer König wohnt, ich glaube, ich hätte ihn nicht so oft allein gelassen. Ich hätte mich häufiger bei ihm aufgehalten. Das ist so ein Zitat, das mich tief berührt. Weil ich glaube, dass wir häufig gar nicht wissen, wer in uns wohnt. Und dass wir nicht wissen, was wir verpassen. Und ich wünsche uns, dass wir uns häufiger bei ihm aufhalten. Das wünsche ich mir und das wünsche ich euch. Lasst uns das tun. Und wir wollen jetzt die Gebetszeit machen, wir wollen jetzt Lobpreis machen und einfach auch starten damit. Wir wollen Gott anbeten, wir wollen in seiner Nähe sein, weil das alles verändert. Das ist das, worum es geht, bei ihm zu sein. Und dann werden automatisch Strahlen aufgehen auf unsere Mitmenschen und das, was wir uns immer wünschen, dass wir ein Segen sind, dass wir kraftvoll sind. Das ist etwas, was daraus wächst. Und das wünsche ich uns. Lasst uns das tun. Amen.